Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Ann-Kathrin Büsker, ich grüße Sie. Am Samstag haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in Berlin gegen die aktuellen Anti-Corona-Maßnahmen demonstriert. Doch in den Protest mischten sich fragwürdige Ideologien. Zahlreiche Rechtsextremisten aus ganz Deutschland hatten schon im Vorfeld mobilisiert. Extremistische Ideologien und Verschwörungsmythen wurden offen zur Schau gestellt. Einige Demonstrierende riefen wahlweise Donald Trump oder Wladimir Putin zu Hilfe oder gleich beide. Stunden nachdem die eigentliche Demonstration wegen Verletzung der Hygieneregeln von der Polizei aufgelöst wurde, durchbrachen einige Demonstrierende eine Absperrung vor dem Reichstagsgebäude, rannten über die Stufen zum Eingang und versuchten, in das Parlamentsgebäude einzudringen. Einige wenige Polizisten konnten sie davon abhalten. Dieser Vorfall, vor allem aber das Nebeneinandermarschieren von kritischem Protest neben Extremisten, es beschäftigt nun die Politik in Deutschland. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kommentierte das Nebeneinander der Demonstrierenden heute so.
Ich rate noch einmal dazu, bei jedem, der auf so eine Demo geht, noch mal genau zu überlegen, mit wem er demonstriert und mit wem er sich dann gemein macht.
Wir berichten gleich ausführlich aus Bund und Land. Außerdem schauen wir auf konkrete Anti-Corona-Maßnahmen. Markus Söder, den wir da gerade gehört haben, er hat heute eine Maskenpflicht für bayerische Schulen angekündigt für eine Übergangsfrist. Was er damit erreichen will, erläutern wir gleich. Die Linke sucht eine neue Parteispitze, ebenfalls Thema in dieser Sendung, genauso wie die aktuellen Entwicklungen in Belarus. Im Hintergrund ab 20 vor 7 im Dschungel der Zuständigkeiten und Einrichtungen psychisch Kranke in Hartz IV. Schauen wir aber zunächst auf den Deutschen Bundestag, die Arbeit dort, denn heute und morgen trifft sich der Finanzausschuss außerplanmäßig, um sich mit Wirecard zu beschäftigen. Inwieweit hätten Behörden den Finanzskandal des Unternehmens um Luftbuchungen verhindern können? Ab wann wusste die Politik etwas? Diese Frage beschäftigt die Abgeordneten und ein Teil der Opposition würde hierzu gerne einen Untersuchungsausschuss beantragen. Volker Fintermer berichtet.
Vor dem Hintergrund des ersten Gutachtens des Wirecard-Insolvenzverwalters bekommen die heute und morgen abgehaltenen Befragungen im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages eine neue Qualität. Geht es doch nicht mehr nur um allgemeine Schuldzuweisungen, sondern um ganz konkrete Fragen und Verstrickungen der Sicherheitsbehörden und auch der Politik vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass der insolvente Zahlungsdienstleister bereits seit vielen Jahren Verluste in Milliardenhöhe angehäuft hatte. Nur wenige der weltweit über 50 Firmen des Konzerns hatten tatsächlich eigene Einnahmen. Die Firma sei überhaupt nicht auf Transparenz ausgelegt gewesen, heißt es in dem Gutachten. Und ganz offensichtlich hat die Politik tatenlos zugesehen.
Wir wissen, dass die Finanzaufsicht trotz klarer Hinweise die nötigen Schritte nicht ergriffen hat. Wir wissen inzwischen auch, dass ein Großteil der interessanten Geldwäsche-Verdachtsmeldungen vor der Insolvenz von Wirecard nicht entdeckt worden ist. Und wir wissen auch, dass die Staatsanwaltschaft in München immer wieder informiert worden ist, aber nicht die harten Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet hat, die man eigentlich hätte erwarten müssen.
Sagt Florian Tonka von der FDP, der auch von einem multiplem Staatsversagen spricht. Die Münchner Staatsanwaltschaft geht inzwischen davon aus, dass Wirecard seit 2015 Scheingewinne auswies und ermittelt wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrugs. Der Schaden für die kreditgebenden Banken und Investoren könnte sich auf 3,2 Milliarden Euro belaufen. Im Fokus heute stand vor allem das Kanzleramt, wo Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg persönlich bei der Kanzlerin vor deren China-Reise für das Unternehmen geworben hatte und der ehemalige Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung Klaus-Dieter Fritsche, CSU, der nach seinem Ausscheiden aus dem Amt für das Unternehmen Lobbyarbeit betrieben hat. Nach 2 Stunden hinter verschlossenen Türen, sagte die grüne Finanzpolitikerin Lisa Paus,
ein erstaunlich und, wie ich finde, auch erschreckend blauäugiges Bundeskanzleramt im Zusammenhang mit dem Thema Wirecard.
Denn Karl Theodor zu Guttenberg sei als Privatbesuch der Kanzlerin angemeldet gewesen, um dann doch aktives Lobbying für Wirecard zu betreiben. Bundeskanzlerin Merkel hatte am vergangenen Freitag dazu erklärt,
das, was da passiert ist, muss natürlich aufgeklärt werden, das ist klar, aber dass es passieren kann, dass man zu einem Zeitpunkt, wo man von solchen Unregelmäßigkeiten keine Kenntnis hat, man sich für ein Unternehmen auch einsetzt, das halte ich auch für gegeben. Es war ein DAX 30 Unternehmen und insofern haben wir da, glaube ich, nach dem damaligen Kenntnisstand verantwortlich gehandelt.
Auch der linke Fabio De Masi zog heute eine nüchterne Bilanz. Das Interesse an wirklicher Aufklärung sei nicht zu erkennen gewesen.
Das Kanzleramt hat seine Unkenntnis bezüglich der Heftigkeit der Vorwürfe gegen Wirecard dargestellt. Aber für mich bleibt die Erkenntnis, dass wir den Untersuchungsausschuss brauchen.
Dennoch haben sich die Grünen bislang nicht festgelegt, ob sie einen solchen wollen. Die Entscheidung soll erst nach der morgigen Sitzung getroffen werden. Auch die AfD fordert einen Untersuchungsausschuss. Doch FDP und Linke wollen diesen nur gemeinsam mit den Grünen einsetzen. Erschwert wird die Aufklärung bislang dadurch, dass viele Informationen aus dem Kanzleramt als vertraulich eingestuft wurden und nicht weiterverwendet werden dürfen. Dementiert hat dagegen die Bundesregierung Berichte, wonach sich der flüchtige Vertriebsvorstand Jan Masalek unter Aufsicht des russischen Auslandsgeheimdienstes in der Nähe von Moskau aufhalten soll. Dergleichen sei nicht bekannt, lautet die Antwort auf eine Anfrage des linken Politikers Fabio De Masi.
Der Finanzausschuss des Bundestages mit Sondersitzung zum Thema Wirecard. Volker Fintermer berichtete. Einen Sturm auf Berlin. Unter dieser Überschrift hatten Rechtsextreme und Verschwörungstheoretiker schon im Vorfeld der Anti-Infektionsschutz-Demonstrationen am Samstag in Berlin zu mobilisieren versucht. Und so demonstrierten vor dem Reichstagsgebäude Gegner der Infektionsschutzmaßnahmen neben Rechtsextremisten, standen Mundschutzgegnerinnen neben Plakaten, die Christian Drosten in Sträflingskleidung zeigten, neben Plakaten mit wilden Verschwörungsmythen und Flaggen des Deutschen Reiches. Doch das Eindringen in das Parlamentsgebäude, was eine Gruppe Demonstrierender versuchte, konnte verhindert werden. Dennoch, dass ein Durchbrechen der Absperrungen möglich war, dass keine Abgrenzung von den zahlreichen Extremisten stattfand, es sorgt die Politik in Deutschland, wie Klaus Remme berichtet.
Es ist das zweite Mal in zwei Tagen, dass der Bundespräsident auf die Ereignisse von Samstag reagiert. Frank-Walter Steinmeier hatte 6 Einsatzkräfte der Polizei ins Schloss Bellevue eingeladen, darunter die 3, die sich den Demonstranten auf den Stufen des Reichstagsgebäudes zunächst allein entgegengestellt hatten. Steinmeier dankte ihnen. Unsere Demokratie lebt und kann sich ihrer Feinde erwehren, so der Bundespräsident wörtlich. Er begann seine öffentliche Erklärung so.
Reichsflaggen, sogar Reichskriegsflaggen, darunter auf den Stufen des frei gewählten deutschen Parlaments, dem Herz unserer Demokratie, das ist nicht nur verabscheuungswürdig, sondern angesichts der Geschichte dieses Ortes geradezu unerträglich. Wir werden solche Ausschreitungen nicht hinnehmen.
Einmal mehr habe sich die tiefe Verwurzelung des Rechtsextremismus in der Gesellschaft gezeigt. Er ist eine ernste Gefahr, sagte Frank-Walter Steinmeier, doch ihn zu bekämpfen sei nicht allein eine polizeiliche Aufgabe. Natürlich habe jeder das Recht, gegen Anti-Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.
Mein Verständnis endet aber dort, wo Demonstranten sich vor den Karren von Demokratiefeinden und politischen Hetzern spannen lassen. Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, macht sich mit ihnen gemein.
Das Demonstrationsrecht wurde missbraucht, stellte auch Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag fest. Das Ergebnis seien schändliche Bilder gewesen, nicht hinnehmbar, so Seibert, der darüber hinaus aber mahnte.
Die Szenen dieser Demonstration am Wochenende sollten uns nicht den Blick darauf verstellen, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in Deutschland anders denkt und anders handelt als die Demonstranten von Berlin und dass Deutschland deswegen bisher insgesamt so gut durch die Pandemie gekommen ist.
Bilder von Reichsflaggen am Eingang des Deutschen Bundestages lassen uns schaudern, erklärte Uwe Becker, der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch kommentierte den Vorfall im Südwestrundfunk mit eher milder Kritik und folgendem Vergleich.
Nein, das ist nicht in Ordnung, genauso wenig in Ordnung, wie es war, dass Greenpeace am 3. Juli den Reichstag tatsächlich erstürmt hat. Sie saßen auf dem Dach, sie saßen uns während einer Plenarsitzung auf dem Dach und sie haben von oben Transparente heruntergerollt. Das war genauso nicht in Ordnung, nur da hat sich niemand drüber aufgeregt.
Jenseits der AfD wurde die Aktion vor dem Reichstagsgebäude von allen im Bundestag vertretenen Parteien mit scharfen Worten verurteilt. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth warnte heute Morgen im Deutschlandfunk aber davor, nun mit allzu drastischen Schutzmaßnahmen zu reagieren. Das Parlament dürfe kein Hochsicherheitstrakt werden.
Ich will nicht, dass wir uns verschließen, denn das ist genau die Kraft unseres Hauses, dass wir ein offenes, demokratisches Haus sind und bleiben und übrigens sehr, sehr, sehr viel mehr Demokraten dort sind als Antidemokraten.
Claudia Roth im Beitrag von Klaus Remme, der die politische Diskussion über die Demo vom Samstag zusammenfasste. Infolgedessen ist auch das Land Berlin unter Druck geraten. Innensenator Geisel musste sich heute im Innenausschuss kritischen Fragen stellen. Claudia van Laak berichtet.
Der Berliner Senat hat erste Konsequenzen nach den Eskalationen vom Wochenende gezogen. Künftig soll für alle Demonstrationen eine Maskenpflicht gelten. Die Infektionsschutzverordnung werde entsprechend verändert, sagt der Innensenator Andreas Geisel. Der SPD-Politiker nannte die Bilder der Rechtsextremisten mit Reichsflaggen vor dem Reichstag beschämend. Der Reichstag sei aber zu keiner Zeit schutzlos gewesen, sagte Geisel vor dem Innenausschuss des Abgeordnetenhauses.
Klar ist aber auch, dass die Macht der Bilder wirkt. Da hilft kein Drumherumreden. Ich bedauere zutiefst, dass solche Bilder entstehen konnten.
Der Fraktionschef der CDU, Herr Burkhardt-Dregger, griff Geisel frontal an. Er habe sich dilettantisch und zum Schaden Berlins verhalten. Dregger kritisierte den Versuch Geisels, die Demonstration vorab zu verbieten. In diesem Zusammenhang hatte der SPD-Politiker davon gesprochen, dass Berlin Reichsbürgern, Verschwörungsideologen und Rechtsextremisten keine Bühne bieten dürfe.
Sie haben durch Ihre Äußerungen dazu beigetragen, dass sich Verschwörungstheorien in Deutschland vermehren und dass Sie sich darauf jetzt berufen können. Und damit haben Sie im Grunde das Gegenteil erreicht von dem, was Sie vermutlich wollten.
Der Innensenator dagegen verteidigte das Demonstrationsverbot, das vom Verwaltungsgericht gekippt wurde.
Was glauben Sie, welche Diskussion wir jetzt miteinander geführt hätten, wenn wir kein Verbot ausgesprochen hätten? All diese Bilder hätte es genauso gegeben und wir hätten uns Ihren Fragen, Ihren Angriffen stellen müssen, warum wir dagegen nichts getan haben.
Warum waren am Samstagabend so wenige Einsatzkräfte vor dem Reichstagsgebäude? Warum konnten die Polizisten die Bilder von fahnenschwenkenden Reichsbürgern und Rechtsextremisten auf den Stufen nicht verhindern? Schließlich habe es zuvor entsprechende Aufrufe gegeben, kritisierte die Opposition, nicht zuletzt auf der parallel laufenden Kundgebung an der Siegessäule. Dazu Einsatzleiter Stefan Katte.
Die Aufrufe, den Reichstag zu stürmen, Berlin zu stürmen, die sind ja nicht neu und die sind auch an dem Tage nicht neu. Und natürlich waren die uns auch bekannt, aber sie wiederholen sich in einer Vielfältigkeit, wo wir eben auch abwägen müssen, wie ernsthaft es an der einen oder anderen Stelle ist.
Bilder wie die vom Wochenende dürften sich nicht wiederholen. Regierung und Opposition waren sich in diesem Punkt einig. Die oppositionelle CDU nennt SPD-Innensenator Geisel inzwischen eine, Zitat, Belastung für die Stadt. Gegen die Demonstranten vor dem Reichstag wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt. Die Frau, die auf der Kundgebung der Initiative Querdenken zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen hatte, konnte von der Polizei ermittelt werden.
Claudia van Laak berichtete, in Nordrhein-Westfalen läuft in dieser Woche die Maskenpflicht an Schulen aus. Nur einzelne Einrichtungen wollen sie auf eigenen Wunsch weiter fortführen. Bayern dagegen führt jetzt eine zeitlich begrenzte Maskenpflicht ein in Schulen. Dort geht in der kommenden Woche der Unterricht nach den Sommerferien wieder los. Und gemeinsam mit Eltern, Lehrer- und Schülerinnenvertretern hat Ministerpräsident Markus Söder heute das Hygienekonzept beraten, das eben eine Maskenpflicht vorsieht. Michael Watzke, unser Korrespondent in München, für wen gilt diese Pflicht?
Also wenn sie der Bayerische Landtag morgen beschließt, dann gilt sie für alle Schüler weiterführender Schulen in Bayern ab der Klasse 5, also Gymnasiasten, Realschüler, Mittelschüler, auch Berufsschulen. Sie gilt nicht für Grundschüler, also Schüler der Klassen 1 bis 4. Sie gilt in ganz Bayern. Sie ist auf 2 Wochen befristet, die Maskenpflicht. Nach 2 Wochen gilt sie nur noch für Schüler, die in Städten oder Gemeinden leben, in denen der 7-Tages-Inzidenzwert über 35 liegt. Das heißt also Städte und Gemeinden, in denen innerhalb von 7 Tagen mehr als 35 von 100.000 Einwohnern infiziert sind. Das ist in Bayern aktuell beispielsweise die Landeshauptstadt München oder die Stadt Rosenheim in Oberbayern.
Nun ist die Corona-Pandemie ja in 2 Wochen nicht vorbei. Wie hat Markus Söder begründet, dass das Ganze befristet wird?
Grundsätzlich, die Inkubationszeit wird beim Covid-Virus mit 14 Tagen angegeben. Das heißt, man kann nach 14 Tagen schon ganz gut beobachten, wie sich die Lage entwickelt. Vor allem die Lage der Urlaubsheimkehrer, die ja jetzt in diesen Tagen und bis zum kommenden Wochenende aus dem Urlaub heimkommen. Dann will man innerhalb dieser Inkubationszeit von 2 Wochen schauen, wie sich die Lage entwickelt. Aber natürlich gibt es auch sowas wie eine politische Inkubationszeit. Das heißt, Markus Söder wird jetzt schon für diese Maskenpflicht Gegenwind spüren. Das tut ja auch schon die Opposition. Etwa die SPD hat sich gegen diese Maskenpflicht gestellt. Wenn sie nicht befristet wäre, dann wäre der Widerstand in Bayern von der Opposition, aber sicherlich auch von Schüler- und Lehrer- und Elternvertretungen größer. So hat Markus Söder es geschafft, die meisten der Schulfamilie auf seine Seite zu ziehen. Das ist heute auch in der Pressekonferenz deutlich gewesen. Die Unterstützung ist also da, zumindest für diese 2 Wochen.
Was ist darüber hinaus Teil des Hygienekonzeptes für die Schulen?
Wichtigster Teil ist, dass beispielsweise die Schulbuszahl erhöht werden soll. Das heißt, man will verhindern, dass die Schulbusse so voll sind, dass sich dort das Virus gut verteilen kann. Es wird also mehr Schulbusse geben. Die Kosten dafür übernimmt der Freistaat. Grundsätzlich gilt ein Hygienekonzept des Freistaates, das, so, wo es möglich ist, auch gestaffelten Unterricht vorsieht, sodass also nicht alle Schüler gleichzeitig auf dem Schulhof sind. Es soll natürlich wie überall anders auch viel gelüftet werden. Mit all diesen Maßnahmen, viele davon dürfen auch die Schulleiter und müssen die Schulleiter vor Ort selber bestimmen. Mit all diesen Maßnahmen hofft man in Bayern, diese nächsten 2 Wochen mit den vielen Urlaubsheimkehrern aus Süd- und Südosteuropa gut zu überstehen.
Michael Watzke war das, unser Landeskorrespondent für Bayern live aus München. Vielen Dank. Und soweit war das, der Themenkomplex Corona hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Schauen wir jetzt etwas genauer auf die Parteienlandschaft in Deutschland. Die Sommerpause ist vorbei. Die politische Arbeit in der Bundeshauptstadt läuft wieder an. Heute hält zum Beispiel der Bundesvorstand der Grünen eine Klausurtagung ab, deren Ergebnisse dann morgen vorgestellt werden. Und die Linke sucht jetzt ganz offiziell eine neue Parteiführung. Das bisherige Duo Kipping-Rixinger macht's nicht mehr, das wissen wir seit dem Wochenende. Und nun geht es um die Frage, wer denn nachrücken wird. Panayotis Gavrilis berichtet.
Noch knapp 2 Monate sind Katja Kipping und Bernd Rixinger Parteivorsitzende der Linken von insgesamt 8 Jahren. Nun soll Schluss sein, das hatten die beiden bereits am Wochenende angekündigt.
Ich bin keinesfalls irgendwie amtsmüde und bin auch gar nicht gezwungen worden, von der Partei jetzt aufzuhören, sondern es hat viel mit persönlicher Lebensplanung zu tun, hat aber auch viel damit zu tun, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist für einen Stabwechsel.
Katja Kipping erklärte ihren Schritt, nicht noch einmal kandidieren zu wollen, unter anderem so.
Diese Entscheidung habe ich aus Respekt vor der innerparteilichen Demokratie, vor der Satzung getroffen. Unsere Regeln sehen vor, dass jedes Amt ein Amt auf Zeit ist. Und es ist auch gut so.
Losgelöst, fast locker blicken sie auf 8 gemeinsame Jahre zurück. Spaltung der Partei abgewendet, sie aus ihrer Sicht modernisiert. Unter ihnen gab es den ersten linken Ministerpräsidenten, zählen sie selbstbewusst auf, ungeachtet der Spannungen, die nach wie vor innerhalb der Partei existieren. Sie wissen, mit ihrem Rückzug geht es für die Linke um nichts Geringeres als um eine Richtungsentscheidung. Wohin steuert die Partei und vor allem mit wem? Aktuell ist ein Frauenduo im Gespräch. Die Fraktionsvorsitzende der Linken in Hessen, Janine Wissler, und Linken-Chefin in Thüringen, Susanne Hennig-Welso. Auch der Name des stellvertretenden Parteivorsitzenden Ali al-Dailami aus Hessen kursiert. Auch den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Jan Korte, eher Reformer, können sich einige an der Spitze vorstellen. Zu möglichen Namen und Präferenzen wollten sich die scheidenden Vorsitzenden nicht äußern, nur so viel.
Ich denke, es wird demnächst auch entsprechende Kandidaturen ganz offiziell geben, aber wir werden jetzt nicht mit einer feudalen Geste unsere Nachfolger entsprechend vorschlagen.
Die Linke will anders als CDU und SPD weniger Zeit dafür aufwenden, ihre neue Spitze zu finden. Ende Oktober, in knapp 2 Monaten, soll auf dem Parteitag in Erfurt, sofern er pandemiebedingt überhaupt stattfinden kann, ein neuer Vorstand gewählt werden. Die Ausgangslage, sie bleibt komplex. Ost und West, PragmatikerInnen, ReformerInnen, Parteilinke, die Vorgabe, dass es mindestens eine Frau im Vorsitz gibt, all das dürfte die Suche nach einer neuen Führung nicht leichter machen. Aber auch die Konflikte, die sich seit Jahren immer wieder ausdrücken, rund um das Lager von Sarah Wagenknecht. Für den scheidenden Bernd Rixinger steht fest, was die Neuen auf jeden Fall können müssen.
Ich glaube, man braucht einen klaren Kompass für linke Politik, eine hohe Fähigkeit zu integrieren. Ich glaube immer, dass es unser Verdienst war und das müssen alle Vorsitzenden machen. In einer linkspluralistischen Partei muss man das Gemeinsame in den Vordergrund bringen.
Die noch Vorsitzenden wollen noch die Zeit nutzen, ihre Vision vorzustellen. Mehr Klimaschutz, ein radikaler sozial-ökologischer Umbau der Wirtschaft, mehr Sozialstaat. Geht es nach Kipping, so müsse die Linke langfristig auch ans Mitregieren denken.
Nicht als Selbstzweck, sondern weil die grundlegenden Krisen unserer Zeit wie Klimakrise, Rechtsruck, militärische Eskalation und soziale Spaltung einfach einen grundlegenden Politikwechsel erfordern. Und den wird es nur mit einer starken Linken geben.
Die Linke war bei der letzten Bundestagswahl auf 9,2% gekommen. In aktuellen Umfragen liegt sie nur noch zwischen 6 und 9%. Manche sagen sogar, der Einzug in den Bundestag gilt als ungewiss.
Die Suche der Linkspartei nach einer neuen Parteiführung, Panayotis Gavrilis berichtete. Und einen Kommentar zu diesem Thema hören Sie hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Im Spätsommer 2015, vor 5 Jahren also, da nahm die Zahl der Flüchtlinge zu, die nach Europa kamen. Sahen wir tausende Menschen, teils hilflos, ohne Obdach durch Europa irren. Gab es Forderungen nach einer Schließung der deutschen Grenzen? Die Bundeskanzlerin lehnte das ab, sagte heute vor 5 Jahren einen Satz, der Geschichte schrieb. Alex Krämer berichtet.
Kurze Hauptsätze sind normalerweise nicht so Angela Merkels Sache. Deshalb bleibt es im Kopf, wenn sie dann doch mal einen ausspricht.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das.
Zum ersten Mal so gesagt am 31. August 2015, oft wiederholt auf Pressekonferenzen und in Interviews.
Merkel wollte mit Sicherheit das Land motivieren. Und sie wollte die Kräfte dieses Landes abrufen,
sagt Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Gelungen ist das nicht. Ziemlich schnell wurde klar, dass der Satz polarisiert. AfD-Mann Alexander Gauland zum Beispiel baute ihn in seinem Sinne um.
Wir schaffen das, sagt Frau Merkel. Nein, wir wollen das gar nicht schaffen.
Merkel hat es Gauland und anderen leicht gemacht, sagt Politikwissenschaftler von Lucke, denn der Satz habe ein Vakuum hinterlassen. Wir schaffen das, aber wer ist wir und was ist das? An ihrem Umgang mit Corona sehe man, dass Merkel was gelernt hat, sagt Lucke, der im Übrigen 2 weitere Sätze für deutlich problematischer hält als wir schaffen das. Der erste stammt von Horst Seehofer, war eine Reaktion auf wir schaffen das. Herrschaft des Unrechts, schimpfte der damalige CSU-Chef.
Hätte es den Konflikt von Horst Seehofer mit dem Satz, wir leben in einer Herrschaft des Unrechts auf die Spitze getrieben, nicht in der Union gegeben, hätte es eine gemeinsame Lösung dieser Krise gegeben, dann hätte es den Aufstieg der AfD für mein Verständnis nicht gegeben. Will sagen, für diese Zerrüttung des Parteiensystems ist nicht in erster Linie die Kanzlerin zuständig, sondern allemal zuerst die CSU.
Der zweite, aus Luckes Sicht wirklich problematische Satz, kam dann aber doch von Angela Merkel selbst.
Der eigentlich gefährliche Satz war der Satz, dann ist das nicht mehr mein Land, wenn wir es nicht schaffen. Weil sie damit deutlich machte, wenn ihr das nicht tut, was ich von euch will, auch wenn ich es vielleicht noch gar nicht hinreichend klar ausformuliert habe, dann seid ihr nicht mehr das Land, was ich mir wünsche. Das hatte schon eine Tonlage, bei der man durchaus mit Fug und Recht sagen konnte, das geht fast in demokratischer Hinsicht zu weit.
Wir schaffen das. Es ist eine Herrschaft des Unrechts. Dann ist das nicht mehr mein Land. 3 Sätze, mit denen sofort die Anspannung von 2015-16 wieder hochkommt. Ein Satz aus diesem Jahr, Frühjahr 2020, hätte damals auch ganz gut gepasst. Er stammt von Jens Spahn. Wir werden einander viel verzeihen müssen.
Alex Krämer berichtete, nach der Festnahme ausländischer Journalisten hat das Auswärtige Amt den Botschafter von Belarus einbestellt. Die belarussischen Behörden hatten am Wochenende ein ARD-Kamerateam und andere Journalisten vorübergehend festgesetzt. Zahlreichen Journalisten wurde die Akkreditierung entzogen. Wegen der Gewalt gegen Demonstranten in Belarus haben die baltischen Staaten nun ein Einreiseverbot gegen Präsident Lukaschenko erlassen. Dieser versuchte am Wochenende, die Demonstrierenden mit Kriegsgerät einzuschüchtern. Florian Kellermann berichtet.
In der ersten Septemberhälfte wird der amtierende belarussische Präsident Alexander Lukaschenko zu einem Staatsbesuch nach Moskau reisen. Das erklärte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute gegenüber Journalisten. Damit unterstrich Peskow noch einmal, dass Russland den belarussischen Amtsinhaber angesichts der Massenproteste im Nachbarland stützen will. Schon vergangene Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, in Russland stünde ein Kontingent an Sicherheitskräften bereit, das in Belarus eingreifen und Lukaschenko helfen könne. Das sei im Moment allerdings nicht notwendig, erklärte Peskow heute. Wir sehen, dass die Rechtssicherheitsorgane der belarussischen Regierung die Situation ausreichend unter Kontrolle haben. Sie lassen Provokationen nicht zu, die es geben kann, wenn sich viele Menschen versammeln. Zur gestrigen Demonstration in Minsk kamen wieder über 100.000 Regimegegner. Sie forderten, dass die Präsidentschaftswahl von vor 3 Wochen wiederholt wird, nach demokratischen Spielregeln und unter internationaler Beobachtung. Denn führende Oppositionspolitiker waren gar nicht als Kandidaten zugelassen worden. Und auch die Auszählung der Stimmen wurde nach Einschätzung von Beobachtern massiv gefälscht. Die Polizei nahm gestern landesweit über 200 Menschen fest. Wie brutal sie dabei mitunter zu Werk ging, zeigt der Fall von 2 Fußballspielern des Profiklubs Krumkacze. In einem Video ist zu sehen, wie sie von Mitarbeitern der Polizei in Zivilkleidung zusammengeschlagen wurden. Bei einem Spieler sei der 3. Halswirbel angebrochen, erklärte der Präsident des Vereins. Alle Festgenommenen müssen nun mit Anklagen rechnen, wegen der Teilnahme an einer nicht genehmigten Demonstration. Der amtierende Präsident Lukaschenko sagte dazu heute bei einem Treffen mit dem Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs: Ich bin zu jeder Wette bereit, dass nirgendwo die Gerichte so unabhängig sind wie in Belarus. Ich bewahre euch Richter davor, dass ihr unangenehme Telefonanrufe bekommt und beeinflusst werdet. Ja, wir haben ein etwas autoritäres Gesellschaftssystem. Aber der Präsident blickt auf die Gerichte wie auf seine eigenen Kinder. Er schützt sie. Das belarussische Regime setzt indes seine Taktik fort, Anführer der Oppositionsbewegung gezielt zu verfolgen. So wurde heute der Co-Vorsitzende des Streikkomitees des Kali-Produzenten Belarus Kali in Soligorsk festgenommen. Schon vor einigen Tagen hatte Anatoli Bokun gegenüber Radio Svoboda gesagt: Uns wird mit Entlassung gedroht. Für 2 Mitarbeiter sind die entsprechenden Entlassungspapiere schon bei der Gewerkschaft eingegangen. Der Streik geht dennoch weiter. Wir fördern in den Bergwerken derzeit weniger als üblich. Dies will die Staatsmacht offenbar unbedingt ändern. Belarus Kali gilt als eines der wichtigsten Unternehmen des Landes. In den vergangenen Tagen wurde immer deutlicher, wie sehr die politische Krise der Wirtschaft schadet. Zahlreiche IT-Unternehmen kündigten bereits an, sie würden ihr Geschäft ins Ausland verlegen. In den vergangenen Jahren war die IT-Branche ein Zugpferd der belarussischen Wirtschaft.
Über die Entwicklung in Belarus berichtete Florian Kellermann aus Warschau. 4 Wochen nach der Explosion im Hafen von Beirut haben sich die wichtigsten Blöcke im libanesischen Parlament auf einen neuen Regierungschef geeinigt. Einzelheiten von Anne Almeling.
Der bisherige Botschafter des Libanon in Berlin, Mustafa Adib, soll Ministerpräsident werden. Seine Aufgabe sei es, in Rekordzeit eine Regierung zusammenzustellen und unverzüglich mit Reformen zu beginnen, sagte er in einer Fernsehansprache. Adib arbeitete seit 2013 als Botschafter in Deutschland. Der Jurist und Politikwissenschaftler ist der libanesischen Öffentlichkeit eher unbekannt, gilt aber als enger Vertrauter des früheren Regierungschefs Najib Mikati und gehört der politischen Elite des Landes an. Im Libanon werden die Spitzenposten unter den wichtigsten Religionsgruppen aufgeteilt. So soll der Präsident immer ein Christ, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit sein. Für den Libanon ist es bereits der 2. Regierungswechsel in weniger als einem Jahr. Das Land leidet seit Monaten unter einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise, die viele Libanesen in die Armut getrieben hat. Die Explosion in Beirut hat diese Situation noch verschärft.
Anne Almeling berichtete. Nach der Parlamentswahl in Montenegro liegt seit dem Mittag das offizielle Endergebnis vor. Demnach hat Präsident Milo Djukanovic eine herbe Niederlage einstecken müssen. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Die langjährige Regierungspartei von Staatspräsident Milo Djukanovic hat ihre absolute Mehrheit verloren. Wie die staatliche Wahlkommission nach Auszählung von über 98,5% der Stimmen am Vormittag in der Hauptstadt Podgorica bekannt gab, erreichte die Demokratische Partei der Sozialisten von Djukanovic 35%, das schlechteste Ergebnis seit 1991. Das Lager der 3 Oppositionsparteien kam auf insgesamt 50,5%. So erhielt die stärkste Oppositionsgruppierung, das pro-serbische Bündnis für die Zukunft Montenegros, 32,5%, das Bündnis um die Demokraten Frieden ist unsere Nation 12,5% und die Bürgerbewegung URA 5,5%. Sollten sich diese politisch heterogenen Oppositionsgruppierungen auf ein gemeinsames Koalitionsprogramm einigen können, wäre die knapp 30-jährige Regierungsmacht der Partei von Staatspräsident Djukanovic beendet. Das offizielle Wahlergebnis kommt in der rund 600.000 Einwohner großen ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik, die sich 2006 von Serbien getrennt hat und seit 2017 NATO-Mitglied ist, einem innenpolitischen Erdbeben gleich.
Über die Wahlergebnisse aus Montenegro berichtete unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte zum Ende dieser Information am Abend im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.